zum Beispiel, dass es Live-Musik sein sollte, was da gezählt wird. Das tun, denke ich, in dem Fall auch beide. Aber andere Dinge, was macht denn jetzt einen extrem rechten Musiker, Musikerin aus? Ne? So, wie hart muss das sein? Da kann man eben sicherlich verschiedener Ansicht sein und sich dann tatsächlich auch manchmal fachlich auch mal streiten drüber, ob man das jetzt zählen würde oder nicht. Das tun wir auch, bevor wir unser Häkchen setzen so und sagen, ja doch, wir zählen das. Ne? Da, also da gibt es ja klare Fälle, das ist bei Tommy Frank, ist das eigentlich auch immer so, aber es gibt da jedes Jahr gibt es so auch ein paar Streitfälle, wo ich auch wirklich sagen würde, fachlich, man kann da manchmal auch unterschiedlicher Meinung sein. So. Ein anderes Kriterium ist, wie viel Musik wird gespielt, wo ich mir vorstellen könnte, bleibt eine Mutmaßung, ne? Dass da Behörden manchmal sagen, naja, das ist jetzt zu wenig Konzertcharakter, das war zu kurz, das zähle ich so nicht. Das könnte ein Punkt sein. Und eine dritte Sache, die, wo ich denke, wo es ein oder wo mir scheint, wo es einen Unterschied gibt, ist halt, ich glaube, wir haben weniger Dissens bei Musik im neonazistischen Kontext. Aber wenn es auch andere extrem rechte Parteien gibt, die auch als extrem rechte oder rechtsextreme Verdachtsfälle oder auch gesichert rechtsextreme Parteien gesehen werden, wenn in dem Zusammenhang Musik gespielt wird, frage ich mich halt, warum sollte ich ein solches Ereignis anders bewerten, als ich es früher, sag ich mal, bei einer NPD-Veranstaltung bewertet habe. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass es da auch eine Diskrepanz gibt. Ja, und insofern, also habe ich jetzt ein bisschen was auf den Tisch gelegt, was das so sein könnte.
Und du hast auch gesagt, ihr setzt dann ein Häkchen in eurer Tabelle und zählt so die Veranstaltung, kommt dann eben auf die Zahlen. Mhm. Mich interessiert noch, wie kommt ihr überhaupt auf die Zahlen? Also wie zählt ihr? Wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Schaut ihr online, die und die Konzerte sind angekündigt auf den einschlägigen Plattformen oder seid ihr tatsächlich auch vor Ort und schaut, okay, Konzert hat stattgefunden, kannst einen Haken setzen, rüber ins Büro, Ende?
Also letzteres ist, das wäre nicht zu leisten. Genau, und du hast auch ganz richtig nach ihr gefragt, auch wenn ich hier gerade alleine bin. Wir sind zu zweit. Das ist auch eine Anzahl an Konzerten, die ist allein nicht mehr zu bewältigen, sondern ich mache das mit meiner Kollegin Steffi zusammen, dass wir uns das zusammen angucken und die hat da auch einen ganz großen Anteil dran, weil es ist wirklich mittlerweile eine große Menge an öffentlich zugänglichen Messenger-Kanälen und wie auch immer anzugucken und diese Statistik dann auch so zu pflegen, dass wir eben aussagefähig sind. Das ist eine Aufgabe, die kann man auch nicht mehr alleine und ich bin da echt ganz dankbar dafür, dass ich in den letzten 5 Jahren da tatsächlich auch noch Verstärkung bekommen habe, die ich da auch nicht mehr missen möchte. Ja, also auch deshalb nicht, weil Ankündigung ist ja das eine. Na klar, es gibt Musikveranstaltungen, die von denen weiß man vorher. Da wäre das ja überhaupt, also nur so wäre es ja überhaupt möglich, sich live davon zu überzeugen, dass das stattgefunden hat. In anderen Fällen erfahren wir da hinterher von. Also da ist das sowieso ausgeschlossen. Aber wir versuchen eben schon da sorgfältig zu sein und das und uns zu prüfen. Wie gesagt, ist es live überhaupt passiert? Gibt es Anhaltspunkte, Belege, Bilder beispielsweise, die Musikinstrumente vor Ort zeigen? Oder eben einen Musiker offenbar beim Singen zeigen? Ja, so ist es uns hinreichend plausibel, dass das Konzert so stattgefunden hat? Weil es vielleicht Fotos davon gibt, die auch so einen kurzen, oder Videos gibt, so ein kurzer Schwenk, okay, wir sehen Publikum oder wir hören einfach Publikum, Gejohle, Applaus, irgendwie sowas, sodass wir eben also davon ausgehen können, okay, da war auch Publikum vor Ort, ne, was ja so zum Konzertcharakter so ein bisschen dazugehört, ne, ja, und versuchen das so zusammenzuzählen, ja, genauso muss man eben auch gucken, es gibt halt klare Fälle bei den MusikerInnen, also so klare Rechtsrock-Bands oder Rechtsrock-Musiker, wo wir uns die Frage nicht stellen müssen, es gibt aber manchmal auch Bands, die wo wir uns tatsächlich erstmal angucken müssen, was singen die denn überhaupt so? Stilistisch ist es egal, das sagt man ja schon seit Jahren, ne? Also das muss nicht Rock sein. Insofern, das haben wir auch in unserem Blogbeitrag diesmal geschrieben.
Sondern eben auch der Liederabend, wie genau, du das beschrieben hast.
Eben, dass der Begriff Rechtsrock zunehmend auch so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, so ein bisschen angestaubt wirkt und eben, naja, die 1990er, 2000er Jahre besser abbildet als diese Vielfalt, die stilistische Vielfalt an rechter Musik heutzutage. Ja. Ne, also wie gesagt, Stil ist dabei egal, aber eben andere Dinge, was wird denn da tatsächlich so, wird da rechte Ideologie rübergebracht, ne? Muss ich die Musiker, MusikerInnen in die extreme Rechte einordnen, ist der Rahmen des Konzerts, also der Veranstaltungsort oder das Publikum einfach so, dass ich sagen kann, na klar, das ist ein Szene, neonazistisches Szene-Event. was zur inneren Verbundenheit der Szene beiträgt, ne? So, also so einer Selbstvergewisserung. So, das sind alles so Kriterien und dann müssen wir halt mal gucken, ob man das insgesamt genügend plausibel bekommt, dass man sagen können, okay, das nehmen wir jetzt so. Ja. So, das ist genauso, wenn wir auch nur wissen, es ist angekündigt worden. Also manchmal ist es trotzdem plausibel genug, dass das dann eben auch so stattgefunden hat, wie es angekündigt war. Und manchmal muss man sagen, naja, vielleicht auch nicht. Und dann kann man es manchmal auch nicht zählen. Das kann passieren. Und das ist das, was ich auch vorhin sagte, da kann man manchmal dann auch vielleicht drüber streiten, in Einzelfällen.
Nun kann ich mir vorstellen, dass das auch viel Zeit und Mühe in Anspruch nimmt, diese Veranstaltung im Blick zu behalten, die Liste zu erstellen, die Szene in Thüringen auch zu beobachten. Nun sind die Ergebnisse für letztes Jahr veröffentlicht durch Mobit. Was passiert denn im Idealfall jetzt mit den Ergebnissen? Was leitet sich jetzt daraus ab? Was soll passieren?
Naja, das ist jetzt auch nicht so unbedingt in unserer Hand, ne? Also mobile Beratung, also heißt ja Beratung, das heißt, es braucht auch jemand, der beraten werden möchte, so dazu. Klar gehört es schon auch zu unserem Auftrag, Zivilgesellschaft dahingehend zu unterstützen, dass wir eben solche Zahlen liefern. Was Zivilgesellschaft, aber manchmal auch Behörden damit machen, liegt nicht unbedingt in unserer Hand, aber wir wollen es zumindest mit auf den Tisch gelegt haben, damit irgendwie auch erkennbar wird, dass hier möglicherweise ein Problem ist, oder in dem Fall ist es ein Problem, ganz klar. Ja, was damit gemacht werden sollte, ich würde jetzt auch mal ganz persönlich sagen, dass jeder sich überlegt, was kann ich dagegen tun. Das heißt, bei Zivilgesellschaft sicherlich Öffentlichkeit herstellen, Überzeugungsarbeit vor Ort leisten, dass es vielleicht nicht so cool ist, in so eine Gaststätte zu gehen, ne, irgendwie und so distanzlos und sagen, das Essen schmeckt halt. Und zu übersehen, dass da eben auch Schnaps bedruckt mit Kriegshelden des Dritten Reiches irgendwie zu sehen sind. Ja, dass sowas auf zivilgesellschaftlicher Seite, also da eben auch eine Öffentlichkeit zu schaffen und auf behördlicher Seite eben wirklich zu gucken, was können wir tun, was müssen wir tun, um letztendlich irgendwie auch Demokratie, die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie das dann auch immer im offiziellen Deutsch heißt, zu verteidigen, zu schützen.
Zum Abschluss des Gesprächs nochmal ein kurzer Ausblick. Wir haben viel über die Zahlen gesprochen, die ihr fürs letzte Jahr erfasst habt. 100 an der Zahl, extrem rechte Musikveranstaltungen. Aber das Jahr geht ja weiter, die Konzerte gehen weiter, die Szene bleibt bestehen. Und so gibt es jetzt für das erste Quartal in diesem Jahr schon 25 Konzerte, die ihr gezählt habt. Wenn das so weitergeht, man das hochrechnet, mal 4 aufs ganze Jahr, kämen wir dann wieder bei 100 extrem rechten Musikveranstaltungen raus. Vielleicht ist meine Rechnung nicht so einfach. Mit welcher Prognose blickt ihr bei Mobit denn auf das Jahr, das jetzt vor uns liegt?
Ja, das ist natürlich noch eine recht unscharfe Prognose jetzt so. Das erste Quartal ist ja noch nicht mal rum. Das wird präziser im dritten, vierten logischerweise dann. Aber das trotzdem finde ich das nicht falsch, wie du das gerade so zusammenzählst. Das ist gut möglich, dass wir, wenn wir nächstes Jahr wieder so ein Interview hier machen würden, dass wir noch eine weitere Steigerung sehen. Denn allein in Brattendorf schleift sich das ja ein. Der Betreiber dort hat eben diese Daueranmeldung laufen, so wie wir das wissen, und kann das halt dieses Format, wie vorhin ausführlich beschrieben, ja im Prinzip jedes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag durchführen. Und das 51 oder 52 Wochen hat das Jahr, ne? Mal 3, wärst du ja faktisch bei 150. So, also das heißt, es gibt ja da vielleicht das eine oder andere Wochenende, wo wir mal nicht 3 stattfinden, aber überwiegend. Und dazu kommt ja noch das, was wir ja auch hier hatten, irgendwie so ein Viertel, ein Drittel, was nicht in Brattendorf stattfindet, sodass das gut möglich ist, dass wir auch im nächsten Jahr wieder hier stehen und sagen, eine erneute Höchstzahl. Andererseits kann auch was dazwischen kommen.
Was zum Beispiel?
Ach, das weiß ich nicht. Also da kann ich wirklich nur spekulieren. Aber vielleicht sagt Herr Frenk Mitte des Jahres, nachdem er aus irgendeinem Urlaub wieder da war, ich habe jetzt keine Lust mehr und hör auf. Es hat in den letzten Jahren durchaus auch hin und wieder mal hinterher betrachtet so Einbrüche bei den Konzertzahlen gegeben, die dann erklärt werden konnten über Wegzug von MusikveranstalterInnen oder eben den Wegfall einer Immobilie aus irgendwelchen Gründen verkauft worden oder jemand ist in den Knast eingefahren. Also solche Dinge können ja passieren.
Fürs Erste haben wir jetzt auf das letzte Jahr geschaut, auf 2025. Die mobile Beratung in Thüringen hat 100 extrem rechte Musikveranstaltungen in Thüringen gezählt. Spitzenreiter ist das südthüringische Brattendorf mit allein 63 Konzerten. Den ganzen Bericht könnt ihr nachlesen online unter mobit.org. Er steht unter dem Titel 100 Rechtsrockkonzerte Thüringer Zahlen auf Rekordhoch. Und wir haben gesprochen mit Stefan Herdegen von Mobit. Vielen Dank für das Gespräch. Und thematisch kommen wir weg vom Rechtsrock. Dieses Interview habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Und musikalisch kommen wir hin zu einem ganz anderen Genre, auch inhaltlich anders. Wir kommen zur Country-Musik und hören den Musiktipp von Stefan, die Carter Family mit Diamonds in the Rough. Natürlich hören wir den Song von Anfang an.
While walking out one evening, not knowing where to go, just to pass the time away before we held our show, I heard the Bethel Mission band singing with all their might. I give my heart to Jesus and left the show that night. The day will soon be over and digging will be done, and no more gems be gathered, so let us all press on. When Jesus comes to claim us and says it is enough, the diamonds will be shining no longer in the rough. One day, my precious comrade, you too were lost in sin, and others sought your rescue, and Jesus took you in. And when you're tarred and tempted and scoffers can rebuff, don't turn away in anger, this diamond in the rough. The day will soon be over and digging will be done, and no more gems be gathered, so let us all press on. When Jesus comes to claim us and says it is enough, the diamonds will be shining no longer in the rough. While reading through the Bible, some wondrous sights I see. I read of Peter, James, and John by the Sea of Galilee. And Jesus, when he found them, he found them very tough. And they were precious diamonds he gathered in the rough. The day will soon be over and digging will be done, and no more gems be gathered, so let us all press on. When Jesus comes to claim us and says it is enough, the diamonds will be shining no longer in the rough. Ihr hört das Unterdessen-Magazin am Donnerstag, den 19. März mit Christine am Mikrofon. Wir sind in die zweite Stunde dieser Sendung schon hineingekommen und da werden wir uns gleich mit den Filmen der Woche beschäftigen und später hört ihr noch einen Zettelkasten, eine aktuelle Buchvorstellung. Zuvor aber Musik von einer Leipziger Band, die ihr morgen am Freitag live erleben könnt. Die Rede ist von Kapatult. Ja, Kapatult, nicht Katapult. Sie haben ihr neues Album veröffentlicht, immer alles gleichzeitig und daraus hören wir jetzt, es bringt mir nichts.
Und sie spielen am Freitag in der Engelsburg und um 20 Uhr geht's los. Das war laut, das war schnell, das war die Band Capatult live zu erleben morgen am Freitag in Erfurt in der Engelsburg. Über Konzerte sprechen wir nicht, aber über eine andere Kulturform, nämlich über die Filme der Woche.
Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen, aber Francis ging nicht für wir die Straße entlang.
Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen.
Call me by your name and I'll call you by mine.
Lächle einfach die ganze Zeit und bleib still stehen.
Filme der Woche. Kinoempfehlungen für Erfurt. Jetzt hier auf Radio Frei.
Und heute per Telefon ist zugeschaltet Felix aus dem Kinoclub Erfurt, im Kinoclub Erfurt. Hallo Felix.
Hallo Christine, sehr schön.
Du bist im Kino, weil ihr Schulprojektwochen habt oder welche Sonderfilme laufen da gerade bei euch?
Ja, genau. Wir haben englische Schulfilmtage gerade. Das sind jetzt auch die letzten in diesem Jahr. Also wir hatten jetzt schon Spanisch, Französisch und jetzt als letztes noch die englischen Schulfilmtage. Genau, und Lehrerinnen und Lehrer sind immer gerne eingeladen, mit ihren Klassen zu kommen.
Und dann beginnt am Nachmittag das in Anführungszeichen reguläre Kinoprogramm. Dann laufen drei Filme im Kinoclub und wir schauen mal, was heute am Kinodonnerstag neu anläuft bei euch. Das ist, es geht thematisch um die Nordsee, es geht um Tischtennis und es geht um Vampire. All das klamüsern wir jetzt mal auseinander nach und nach und steigen mal ein mit dem Film über die Nordsee und hören dazu einen kurzen Ausschnitt aus dem Trailer.
Eines der größten und geheimnisvollsten Naturgebiete Europas. Tauch mit mir ein und entdecke eine verborgene Wildnis, wie du sie noch nie gesehen hast.
Wir haben hier einen niederländischen Akzent gehört des Sprechers im Film Die wilde Nordsee. Das ist auch nicht verwunderlich, denn die Dokumentation Die wilde Nordsee ist eine niederländische Produktion. Wie kam es, dass ihr den Film mit ins Programm genommen habt, Felix?
Genau, also zum einen ist ja auch immer mal schön, Dokumentation im Kino zu sehen. Das ist ja So, wir machen ja nicht viel Kinos, so Dokus, deswegen finde ich das aber manchmal auch ziemlich nett. Und ja, wir haben den letztes Jahr zur Filmkunstmesse in Leipzig gesehen. Und ja, der war irgendwie ziemlich, also so sehr schöne Bilder. Der, also wir lernen den Taucher kennen, Marc Werkerk. Und der hat so eine ganz tolle Art und Weise, so ein Kamerateam mitzunehmen und seine, er nennt das immer schön, seine Nordsee vor der Haustür zu zeigen. So, und das war irgendwie total tolle Aufnahmen, sehr runder Film, so auch so in 90 Minuten sehr kompakt gepackt. Und ja, war irgendwie sehr faszinierend, ihn so bei seiner, er ist halt Tiefseetaucher, ihn da so mitzunehmen und zu begleiten. Ne? Ja.
Und der Trailer ging natürlich noch länger, aber so viel wurde nicht gesprochen. Der Film lebt eben von den Bildern. Wir sehen die Nordsee unter Wasser, über Wasser, wir sehen Tiere, wir sehen aber auch den Taucherverkehr, von dem du gesprochen hast. Und es ist, glaube ich, ein Film, der nicht so gut ins Radioformat passt, den man sich tatsächlich im Kino anschaut. Die Dokumentation.
Nee, genau, sorry, ich wollte dich unterbrechen.
Ja, der Film Die wilde Nordsee. Jetzt du, Felix.
Ja. Okay, danke. Nee, und es ist wirklich sehr schön, weil es eine andere Perspektive ist. Also es ist nicht so eine Perspektive, wo eben so grundsätzlich, die man vielleicht aus Dokumentation kennt, gerade über die Meere, wo eben so ein klarer Fokus auf wie Umweltverschmutzung geht, Reinigung der Meere, sondern hier ist es mal ein anderer Fokus und zeigt eigentlich, wie die Arbeit durch eben das Meer beziehungsweise durch den Menschen eigentlich beeinflusst wird, wenn man versucht, das Meer auch zu retten, mit dem Meer nachhaltig umzugehen. Und hier zeigt es eben, was es für Einflüsse hat, wenn eben plötzlich dort überall Müll rumschwimmt, wenn die Meere verunreinigt werden, wenn Meeresstrände verkauft werden. Und das wird sehr subtil eben durch den, durch Marc eben in dem Film gezeigt, durch den Taucher.
Den gibt es wirklich. Wir sehen Marc bei seiner Arbeit zu im Dokumentarfilm Die wilde Nordsee. Der läuft ab heute bei euch im Programm an. Vom Tauchen kommen wir jetzt zum nächsten Film und zu einer ganz anderen Sportart. Es geht um Tischtennis. Und auch hier hören wir einen kurzen Ausschnitt aus dem Film Marty Supreme.
Ich habe einen Traum. Und wenn du das für einen Segen hältst, wirst du dich. Es bedeutet, ich bin verpflichtet, diese eine Sache zu Ende zu bringen, egal was es kostet. Alles in meinem Leben bricht zusammen, aber ich werde es wieder hinkriegen.
Brauchst du Hilfe? Ich kann dir helfen.
Ich weiß, es ist kaum zu glauben. Aber ich sage Ihnen, dieses Spiel füllt im Ausland riesige Hallen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis mein Gesicht sie von einer Packung Cornflakes anstrahlt.
Sagt hier Marty Mauser. Er wird gespielt von Timothée Chalamet im Film Marty Supreme, der gute Chancen hatte, einen Oscar zu bekommen. Er war 9-mal nominiert, hat dann tatsächlich gar keinen Preis bekommen, ist leer ausgegangen. Hast du damit gerechnet, Felix?
Also es gab ja im Vorfeld schon viele, die gesagt haben, okay, Timothée Chalamet spielt die Rolle als Marty Mauser in dem Film so überragend, dass er das eigentlich verdient hätte. Und er hat ja dafür auch vorher einen Golden Globe bekommen. Er hat bei anderen Preisverleihungen schon gewonnen. Und dass der Preis jetzt an jemand anderes gegangen ist, den wir gleich hören, ist natürlich aber auch irgendwie sehr, sehr nett. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, Timothée Chalamet hat ja im Vorfeld jetzt vor 2 Wochen noch einen sehr doofen Kommentar abgegeben über Kunst und Kultur und Oper und Theater. Und vielleicht hat ihn das ja auch ein bisschen zurückgeworfen. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, in der Rolle als die Mauser in Marty Supreme spielt er wirklich, also auch alle Kritiken sagen das und man ist wirklich absolut überwältigt von seiner darstellerischen Kunst, die er in dem Film zeigt. Also es ist wirklich ein anderes Level, die er dort spielt. Er hat, glaube ich, irgendwie 4-5 Jahre Tischtennis trainiert, nur für diese Rolle. Im Film sehen wir auch den deutschen Bolt?
Timo Boll, den deutschen Tischtennisspieler. Timo Boll, der hat genau, auch eine Timo kleine Boll, Rolle.
Gegen den er auch spielt. Und Boll hat selber gesagt, also er ist ganz überrascht gewesen, wie Timothée Chalamet dort Tischtennis spielt. War ganz, ganz wahnsinnig.
Und Timo Boll hat auch gesagt, dass jeder Ballwechsel geskriptet war beim Filmdreh. Es sollten die Schläge so ausgeführt werden, wie man davon ausging, dass sie in den 50er Jahren auch gespielt wurden, denn der Film nimmt uns mit zurück in die 50er Jahre. Warum ist dieses Thema Tischtennis einen ganzen Spielfilm wert? Warum hat dieser Film so eine große Faszination, Marty Supreme?
Mir hat das ja auch vorher, ehrlich gesagt, gar nichts gesagt. Ich habe dann eben auch erst reingelesen und es gab scheinbar einen amerikanischen Tischtennisspieler, der hieß Marty Reisman. Und es ist so ein bisschen fiktiv an ihn so angelehnt. Der hat selber eben an 7 Weltmeisterschaften teilgenommen, 5 Bronzemedaillen gewonnen und ist auch so ein bisschen als vom kleinen Mann hochgestiegen, weil ich das immer wollte, als professioneller Tischtennisspieler oder weltbester Tischtennisspieler zu werden. Und es ist so ein bisschen angelehnt. Es ist kein Biopic oder ähnliches, sondern es ist wirklich nur so eine Anlehnung. Und im Film heißt er halt Marty Mauser und ist auch am Anfang Schuhverkäufer im Laden von seinem Onkel und hatte gar kein Geld, um sich das Turnier in Paris zu finanzieren und arbeitet aber so doll, weil er will unbedingt dorthin, er will auf die Weltbühne, er will auf die Weltpresse aufmerksam, dass die Weltpresse auf ihn aufmerksam wird und ja, und arbeitet sich dann dort hoch. Gleichzeitig muss man sagen, Marty Mauser kommt in dem Film aber auch nicht gut weg, also als Persönlichkeit. Egozentrisch, narzisstisch, er ist Frauen gegenüber total scheiße, ne? Und was aber das Tolle an dem Film ist, der wird nicht einfach so als, wir müssen ja nicht irgendwie 5. Film haben über scheiß Männer, sondern jetzt ist es halt so, dass eben auch gezeigt wird, was er mit den Frauen macht und was das für die Frauen bedeutet. Ne? Also es ist nicht nur er im Vordergrund als narzisstischer Typ, sondern eben auch, was das mit den Menschen passiert, die eben von ihnen auch betroffen sind. Und so insgesamt wirklich ein sehr toller, ein großartiger Film aus dem Jahr.
Ja. Marty Supreme läuft heute im Kinoclub an. 149 Minuten geht er, also da sitzt man schon mehr als 2 Stunden dann im Kino und sieht ja beeindruckende Tischtennisszenen, aber wie du eben geschildert hast, Felix, geht es in dem Film auch um mehr.
Genau. Marty Supreme, ja? Ich muss sagen, alle, die so ein bisschen Tischtennis noch nicht so drin sind, ich habe danach richtig Bock auf Tischtennis gehabt. Und es gab tatsächlich in den USA auch, ich weiß nicht, ob das in Deutschland jetzt auch passieren wird, aber in den USA sind danach tatsächlich in Tischtennisvereinen die Zahlen hochgegangen an Anmeldungen, weil plötzlich so viele irgendwie Bock auf Tischtennis hatten. Vielleicht ist das ja auch nett.
So wie es auch Ende der 80er war, nachdem der Film Dirty Dancing rauskam und dann die Menschen in die Tanzschulen reinströmten und alle so tanzen wollten wie Patrick Swayze, ja. Okay, das war der Film Marty Supreme. Der hat keinen Oscar abgeräumt, ganz im Gegensatz zum nächsten Film, über den wir jetzt sprechen und letzten Film. Die Rede ist von Blood and Sinners. Wir hören auch hier erstmal einen kurzen Ausschnitt aus dem Trailer.
Aber bei all diesen Dingen habe ich nie so etwas wie Dämonen gesehen. Oder Geister. Oder Magie. Bis jetzt. Lass uns wieder reingehen.
Die Musik lässt es schon vermuten. Das ist jetzt kein Feel-Good-Movie, Blood and Sinners. Der Titel sagt es ja auch schon. Wir haben es hier mit einem Film zu tun, den man ja vielleicht am ehesten im Genre Thriller oder Horror zuordnen könnte. Vampire spielen eine Rolle und wir sehen Michael B. Jordan, der mit Oscars ausgezeichnet wurde. Konkret hat er den Oscar bekommen als bester Schauspieler. Eben habe ich ja schon bei Marty Supreme gefragt, Felix, hast du damit gerechnet? Jetzt stelle ich die Frage nochmal hier für den Film Blood and Sinners. Hast du damit gerechnet, dass Michael B. Jordan da für die Hauptrolle den Oscar abräumt?
Nee, dadurch, dass ich nur Marty Supreme gesehen hatte, konnte ich das nicht vergleichen. Und ich habe mich aber jetzt auch sehr gefreut für ihn, bin jetzt auch sehr gespannt, nochmal den Film jetzt auch zu sehen, weil ich ja glaube, dass Michael B. Jordan das auch wahrscheinlich verdient hat, sonst wird das wahrscheinlich nicht so gekommen sein. Und ich finde es ja immer spannend, wenn so im Vorfeld schon so jemand gehypt wird und dann plötzlich doch jemand anders gewinnt. Und das finde ich ja irgendwie dann doch sehr spannend. Und dann ist das ja irgendwie auch sehr, sehr nett. Und dann ist es vielleicht auch sehr toll, Michael B. Jordan in seiner Rolle hier mal zu sehen. Und das Witzige war ja, ich fand das ja sehr toll, kam ich auf Social Media gesehen. Da ist er ja dann mit seinem Oscar, meistens geht er dann irgendwie toll essen und irgendwo hin und so. Und Michael B. Jordan ist in ein amerikanisches Burger-Fastfood-Laden gegangen, so ohne Ankündigung, und hat dort mit seinem Oscar zusammen einen Burger gegessen. Und dann waren die ganzen Fans, die da drin in dem Laden waren, total überrascht und überwältigt. Und er saß dann da. Das war irgendwie ziemlich lustig.
Klingt nach einem bodenständigen Menschen in dem Fall.
Naja, das war irgendwie sehr nahbar. Und das war toll. Sitzt er mit seinem Oscar da neben ihm am Tisch und isst seinen Burger. Das war irgendwie toll.
Mhm. Jetzt schauen wir nochmal kurz auf den Film und darauf, was Michael B. Jordan dort für eine Rolle spielt. Ich habe schon angekündigt, ein Horror, ein Thriller ist Blood and Sinners. Es geht um Vampire. Ja, was kann ich mir unter diesem Film denn tatsächlich dann vorstellen?
Genau, eben waren wir ja bei Marty Supreme in den 50ern, jetzt gehen wir noch weiter zurück in die 30er und lernen die Zwillingsbrüder Elijah und Elias kennen. Und ja, die wollen so ihr Leben nochmal, wollen mit ihrem Leben nochmal neu anfangen. Und da lassen sie so ihr bisheriges Leben in der Nähe von Chicago hinter sich und kehren so in ihre alte Heimatstadt Clarksdale in Mississippi zurück und wollen dort eine Bar aufmachen. Sie haben sich eigentlich so ein ruhiges Leben vorgestellt, aber das scheint wohl alles andere als ruhig zu sein für die Zwillinge, weil nicht nur der Ku Klux Klan, sondern auch scheinbar Vampire haben sich vor Ort irgendwie niedergelassen. Und ja, es entsteht so eine, in der ersten Hälfte kommt das noch gar nicht so, in der zweiten Hälfte wendet sich dieser Film komplett und es wird so richtig so Thriller-Horror-mäßig. Es ist ganz unklar, wen die beiden noch trauen können. Was machen die anderen Menschen, die da in dem Dorf wohnen? Wer ist ein Vampir? Wer ist kein Vampir? Woran erkennt man das? Warum gibt es hier plötzlich Morde, Blutsauger, wie kriegen wir die vertrieben? Ja, und es ist so ein ganz epischer und aber auch total persönlicher Vampir-Horrorfilm vor eben einer richtig tollen historischen Kulisse. Also die haben das ganz toll authentisch das Setting dargestellt.
Nun bin ich ja persönlich jemand, die nicht so sehr auf das Genre Horrorfilm und Vampir-Film steht. Ja, wie leicht lässt sich der Film dann aushalten und anschauen, ohne sich hinterm Kissen verkriechen zu wollen?
Naja, das, was ich gerade so angedeutet habe, dann darfst du nur die erste Hälfte gucken, weil Okay. Die ist eigentlich noch sehr, sehr so ordentlich, also so unaufgeregt und das kommt dann eben so eher in den zweiten Teil. Aber es ist jetzt nicht so ein Jumpscare-Horror, also da kommt jetzt niemand plötzlich um die Ecke und reißt eine Tür auf und plötzlich steht da jemand und versucht sich umzubringen. So. Also das ist jetzt nicht so ein Jumpscare-mäßig, sondern es ist schon sehr Arthouse-mäßig, sehr ruhig erzählt an manchen Stellen auch. Und diese Action- und Horror-düsteren Szenen sind eher so punktuell gesetzt.
Okay, der Film Blood and Sinners, auch den könnt ihr ab heute im Kinoclub Erfurt sehen. Das waren drei mögliche Filmtipps, vorgestellt von Felix vom Kinoclub Erfurt. Vielen Dank für diese Woche und wir hören uns dann wieder nächste Woche mit Reino hier an dieser Stelle und vielleicht ja auch mit dir. Dankeschön, Felix, Dankeschön. Für heute. Und viel Spaß Danke. Noch bei den englischen Schulkinowochen.
Vielen Dank, Christine.
Tschüss. Und außerhalb vom Kinoclub könnt ihr natürlich auch Filme sehen. Ihr könnt ins Sinister gehen. Wenn ich dort mal einen Blick auf das Programm werfe, also auch heute laufen da ja neue Filme an, könnt ihr sehen Der Astronaut, Project Hail Mary, ein Science-Fiction-Film mit Ryan Gosling und Sandra Hüller, läuft neu im Programm an. Genauso wie ein Abenteuer-Kinderfilm, in dem es um einen Hund geht, nämlich Barry im Film Mein Freund Barry. Und wir blicken auch ins Schambrowski, dem ja sehr, sehr kleinen Kino, vielleicht dem kleinsten Kino, das wir hier in Erfurt haben. Dort läuft heute am Kino Donnerstag um 19.30 Uhr der Film Trotz alledem. Ein Film von Robert Krieg aus dem Jahr 2025. Und es ist ein Film, der uns mitnimmt nach Syrien, genauer gesagt in den Norden Syriens. Nach Rojava und wir erleben dort Frauen, die sich engagieren, die entschlossen sind, sie gründen Dörfer, sie unterrichten Kinder, sie bauen Werkstätten auf, sie verteidigen ihr Leben, aber sie verteidigen genauso auch eine Vision von Freiheit und Gleichberechtigung. So heißt es in der Filmankündigung zum Film Trotz alledem, ein Dokumentarfilm über die nordsyrische Region Rojava und ihre Menschen. Um 19.30 Uhr beginnt der Film im Kino Schambrowski in der Magdeburger Allee 90. Und noch ein kleiner Ausblick auch auf die nächste Woche habe ich für euch. Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus könnt ihr am 25. März einen Film sehen. Das ist nächste Woche Mittwoch. Dort wird der Dokumentationsfilm gezeigt, Im Osten was Neues von Lorraine Blumenthal. Am 25. März um 18 Uhr im Family Club am Drosselberg 26 und im Film Im Osten was Neues geht es um Thomas Eichi Eichstätt. Er ist Trainer eines Fußballvereins in Mecklenburg-Vorpommern und viele der Spieler, die er da in seiner Fußballmannschaft trainiert, kommen aus Ländern, die nicht Deutschland heißen, zum Beispiel aus Sierra Leone. Menschen, junge Menschen, die aus ihren Heimatländern geflohen sind, die kämpfen für Akzeptanz und versuchen Jobs zu finden. Und so wird der Trainer Aichi nicht nur Trainer bleiben, sondern irgendwie auch zu einer Vaterfigur. Und Knackpunkt an dem Film ist, dass Thomas Aichi Eichstätt eine Vergangenheit hat, die man unter dem Wort Rechtsextremismus zusammenfassen könnte. Also da treffen verschiedene Spannungen aufeinander. Im Film Im Osten was Neues gezeigt wird er am 25. März um 18 Uhr im Family Club am Drosselberg 26. Damit schließe ich die Rubrik Filme der Woche, ziehe den Vorhang zu und wir hören eine Musik, bevor wir uns dann dem Zettelkasten zuwenden, der aktuellen Buchvorstellung. Musikalisch gebe ich ab an Hundreds. Wir hören neue Musik. The Observer heißt der Song.
New mornings here, I'm still awake, feel like a little world moving unstoppable behind the glass, and we're inside this tower deep down, and I am the observer.
Hundreds mit neuer Musik von ihrem neuen Album Sirens, das in diesem Jahr erschienen ist. Und Hundreds könnt ihr live erleben am 15. April im Kassa in Jena. Wir kommen jetzt hier bei Radio Frei im Unterdessen-Magazin zum letzten, vorletzten Beitrag. Und wir können das jeden Donnerstag hier im Programm hören. Roman spricht mit diesmal Vivian über ein Buch. Vivian kommt ins Studio, bringt ein Buch mit. Roman weiß erstmal nicht, um was es geht. Und dann nähern sich beide dem Thema an. Diesmal geht es um Frauen.
Bei uns geht es heute um...
Schönes Licht.
Ja. Nee.
Gelb.
Hoffnung.
Leuchtend blau.
Dreckig gelb mit weiß gestreift und dazu
schwarz,
auf jeden Fall schwarze.
Mit weißer Schrift.
Sehr spannend, sehr schön.
Ja. Cover.
Auch Hardcover.
Ganz kleines Heftchen, nicht sehr dick.
Hosen.
Der Realität.
Kiwi.
Totenfrau.
Totenfrau.
Neid.
Genau.
Krimis.
Eine Mörderin.
Titel eines Buches.
Russland verstehen oder sonst was.
Der Gewinne.
Die dicke Dachs.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Genau, Roman. Eigentlich schön.
Muskel und Dystrophie.
Und
gequirlter Unsinn.
Ja, und ganz zum Schluss, also so als Schmeckerchen obendrauf.
Kleine Schokoladentäfelchen.
Oder einen Erfurt-Zauberbecher.
Kleinen Präsentchen, nicht sehr dick.
Und auch...
Der Zauberbecher.
Zauberbecher.
Ja.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
In unseren berühmten Zettelkästen. Tout à l'heure. Und wieder einmal könnt ihr und kann ich gespannt sein, welches Buch heute vorgestellt wird, Empfehlung oder Nicht-Empfehlung. Und vielleicht auch wieder eine schöne kleine neue Entdeckung, auf die man selbst nie gekommen wäre. Und hilfreich dabei wird uns heute wieder Vivien sein. Hallo Vivien.
Hallo Roman.
Ich habe gedacht, du kommst hier mit irgendwas, mit einem Arztroman. Nein, dachte ich nicht. Ich dachte, das ist so ein Ratgeber. Sowas wie heißt denn das auf dem dritten Programm? Doc Fischer oder sowas?
Ja,
oder?
Ist ja auch ein Ratgeber.
Ah, sehr gut.
Ja.
Da war ich ja gar nicht so falsch.
Nein.
Denn die Autorin trägt hier Titel über Titel. Dr. Med.
Sheila Dillis.
Okay.
Genau. Ich habe ja tatsächlich, falls du dich erinnerst, auch letztes Jahr gesagt, dass ich einfach öfter Sachbücher lesen möchte.
Ja.
Erinnerst du dich daran?
Ja.
Ja, ist ein bisschen eingeschlafen im Jahresverlauf 2025, mein Vorhaben.
Ich hab viele gelesen, 25 Sachbücher. Jetzt aber auch aus Interesse, nicht nur aus unterschiedlichen Kontexten, auch aus Interesse so.
Ja, ich nehme mir das ja immer vor und dann... Ja, weiß ich nicht. Es gibt einfach zu viel zu lesen und dann fallen Sachbücher immer so ein bisschen hinten runter.
Mir geht es, glaube ich, dadurch, dass so viele Nachrichten gerade da sind, kommen, ob News, Fake News, egal welches. Mm. Es erschlägt mich mittlerweile und manchmal fehlt mir so ein bisschen so die Tiefe des Hintergrunds. Mm. Ja, die Sachen, unsere Gesellschaft geht zu schnell für mich mittlerweile.
Ja, ja.
Gut, ich bin ja auch in dem entsprechenden Alter. Aber dann ist auch schön, sich einfach mal nochmal nachzuvergewissern.
Ja, und ich bin in einem entsprechenden Alter. Für dieses Buch, das ich mitgebracht habe.
Woman on Fire.
Woman on Fire.
Aber dass du on fire bist, das
genau.
War doch niemals Frage.
Alles über die fabelhaften Wechseljahre.
Oh mein Gott, okay.
Ja, ich weiß, das ist ein Thema, was Männer nicht interessiert,
nein, das stimmt
aber
nicht.
Betrifft.
Das stimmt nicht.
Okay.
Nein, das stimmt.
Dann
nicht.
Musst du es dir jetzt anhören.
Deswegen
gerne.
Auch gerne dieses Radio immer hören, also bei Nina, unserem Frauenmagazin oder feministischen Magazin, oder doch Frauenmagazin. Wird auch viel darüber gesprochen, zum Glück.
Ah ja, sehr gut.
Und auch der MDR hatte übrigens eine ganze Reihe, die sich tatsächlich mit Frauen und ihren Wechseljahren beschäftigt.
Es ist tatsächlich so, dass, das muss man wirklich sagen, also das erste Mal gehört von diesem Buch habe ich so, ich würde mal sagen, so vor anderthalb Jahren. Circa. Und Sheila Dillis, die Autorin, ist... in New Jersey geboren und ist aber mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen, hat auch in Deutschland Medizin studiert und hat seit, ich glaube, 2006 eine Praxis für Gynäkologie und Frauenheilkunde in Wiesbaden und berät eben seit, oder hat, sagen wir es mal so, die Forschung geht ja immer weiter und die Studienlage und so. Also sie hat sich mittlerweile eben darauf spezialisiert, Frauen in den Wechseljahren zu begleiten. Sie ist Bestseller-Autorin. Sie hat mehrere Bücher geschrieben. Ihr erstes war Unverschämt, alles über den fabelhaften weiblichen Körper. Also, würde ich mal sagen, ganz allgemein gehalten. Girl on Fire. Sie ist nämlich selber auch Mutter und hat ein Buch über die Pubertät geschrieben. Jetzt zu spät für mich. Hätte ich vielleicht in den vergangenen, sage ich mal, 5 Jahren schon gut gebrauchen können. Aber jetzt bin ich ja rechtzeitig auf Woman on Fire gestoßen und über ihr sehr unterhaltsames und absolut wichtiges Buch über die Prämenopause, Perimenopause und Postmenopause über die Wechseljahre bei Frauen. Und es ist tatsächlich so, dass diese Thematik, ich hatte letztes Jahr auch einen großen Artikel im Spiegel darüber gelesen, dass diese Thematik immer wichtiger und auch immer präsenter wird. Ja? Frauen zwischen 45 und 55 sind circa 9 Millionen in Deutschland. Das macht also 10% oder etwas mehr als 10% der Bevölkerung aus. Und diese Frauen sind in einer Phase, in einem Wandel, was auch ganz wichtig ist für auch Unternehmen, für die Arbeitswelt, für Familie etc. Denn die Wechseljahre sind bei vielen Frauen mit krassen Symptomen verbunden. Und genau, das war ein Grund für mich, dieses Buch tatsächlich über Silvester an 3 Tagen ganz schnell zu lesen. Denn ich hatte tatsächlich am 6. Januar einen Termin bei einer Ärztin und wollte gern für diesen Termin super vorbereitet sein. Und die hat sich auch total gefreut, dass ich dieses Buch aus meiner Tasche geholt habe. Und es hilft dabei, Frauen zu verstehen, was passiert. Und wenn wir uns so ein bisschen zurückerinnern, dann ist es ja so, dass, ich will mal sagen, Generation meine Mutter, also so 70 ist, wird die dieses Jahr. Es wird immer gesagt, und das sagen auch noch viele Ärzte heute, da müssen sie durch. Das ist nun mal so. Und man muss durch diese Zeit durch. Das muss man eben aushalten. Und das Schöne ist, wir müssen gar nichts aushalten.
Und das Schlimme ist, dass das ja nicht nur Ärzte gesagt haben, sondern eine ganze Gesellschaft. Umso wichtiger finde ich, dass dieses Thema immer mehr in den Mittelpunkt gerät. Ja. Weil damit hat eine Arbeitswelt zu tun, damit hat ein Umfeld zu tun, eine Familie muss damit umgehen können. Und Frauen müssen aber
selber auch,
sie müssen auch sagen, hey, das ist nun mal so. Ne? Und nicht, ich verstecke mich davor, jetzt werde ich auf einmal schwach oder sonst irgendetwas. Absoluter Quatsch, also es gehört einfach dazu.
Ja, also also es gibt so mannigfaltige Symptome, die so unterschiedlich stark natürlich ausfallen können. Und ich habe ein paar davon und gehe dank diesem Buch das Thema ernsthaft an und freue mich darauf, dass es mir gut gehen wird und ich gut begleitet und gesund durch diese Zeit kommen werde. Und es geht hier ja auch um wirklich schwerwiegende Erkrankungen, also von Osteoporose über Arthritis, über schwere Depressionen. Es gibt Frauen, die, wie gesagt, an Depressionen erkranken während dieser Zeit, und das hat einfach was mit einem Ungleichgewicht der Hormone zu tun. Und das wird in diesem Buch eben erstmal ganz einfach und gut verständlich erklärt. Was machen überhaupt Hormone in unserem Körper? Welches Hormon ist für was zuständig? Wie spielen sie zusammen? Dieses Buch, also fängt eben mit einem medizinischen Teil an, also mit so Basiswissen, will ich mal sagen, und geht dann eben über die Prämenopause, über die Beschreibung Perimenopause. Was ist das eigentlich? Wie lange dauert das? Und was passiert in dieser Zeit überhaupt in meinem Körper? Und dann eben über die Postmenopause, also wenn man das letzte Mal seine Periode hatte. Und in Teil 3 geht es eben um bioidentische Hormone. Was kann man machen? Was muss man beim Frauenarzt oder Frauenärztin fragen? Wie kann man auf sich achten selbst? Was kann man selbst noch tun? Und das war augenöffnend für mich. Und tatsächlich so, dass ich sofort in die Buchhandlung gegangen bin, das Buch 3-mal gekauft habe, es einfach so meinen Freundinnen geschenkt habe, von denen ich dachte, du kennst es noch nicht und du brauchst es, bitteschön, und jetzt lies. Und wir müssen dieses Wissen einfach in unserem Umfeld verbreiten.
Aber ist das tatsächlich ein Buch nur für Frauen, die sich von der Prä- bis zur Postmenopause irgendwo da drin befinden? Oder ist es auch ein vorbereitendes
Buch? Also ich finde, man sollte, es ist ja tatsächlich so, dass ab circa 35, also bei Menopause denkt man ja alle Wechseljahre, ja, Frauen mit 50 oder so. Gell? Aber der Hormonspiegel sinkt ab circa 35. Ja, und auch wenn noch alles ganz normal ist, schadet es überhaupt nichts, das Buch zu lesen, damit man dann eben nicht so hinterrücks überrascht wird. Ich will es mal so sagen. Ich bin ja jetzt kein Geheimnis, bin 46 und habe einige der Symptome und habe die tatsächlich auch schon eine längere Zeit und habe die immer auf andere Sachen geschoben. Aber man kann eben auch mal abklären lassen, ob es nicht alles für alles eine Ursache gibt, nur eine einzige. Ja. Und das habe ich machen lassen. Und Ich habe tatsächlich nur ganz kurz noch zum Abschluss, ich habe mich unterhalten mit einer Bekannten im Urlaub. Sie selber ist 58. Wir sehen uns nur einmal im Jahr, weil wir uns immer nur im Urlaub treffen. Und ich habe sie gefragt, Mensch, wie war dein Jahr? Und sie hat gesagt, ach, frag nicht, ich bin froh, dass das Jahr vorbei ist. Denn mir ging es ganz, ganz schlecht. Ich hatte ganz, ganz schlimme Depressionen, hatte sie in dem ganzen Leben noch nie. Ich habe ganz schlimme arthritische Schmerzen gehabt. Ich hatte furchtbare Schlafstörungen. Ich bin immer zwischen 3 und 5 aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen und Gedankenkarussell. Und sie war bei diversen Ärzten und da Psychopharmaka gegen die Depression und da ein Mittel gegen Rheuma und wie das immer so ist. Und dann hat ihre Schwester ihr tatsächlich auch dieses Buch geschenkt und sie ist dann zur richtigen Ärztin gegangen, hat alles checken lassen und ist eingestellt auf bioidentische Hormone. Und es ist wirklich, es ist keine Übertreibung zu sagen, sie war nach 3 Tagen beschwerdefrei. Das, du guckst so komisch.
Die Klasse.
Also es klingt erstmal so wie Wunderheilung, aber das soll nur einen Denkanstoß geben, dass es eben für bestimmte Sachen Ursachen geben kann und man sollte zumindest Sachen abklären lassen.
Ich kenne es ja, also ich gucke jetzt nicht wie Wundersachen, also ich denke an die Salutogenese, die ja davon ausgeht, dass egal welches Verhalten oder welches Wohlfühlen, dass es auch was mit dem Verstehen zu tun hat. Ne? Dass ich verstehe, warum das gerade mit mir passiert. Ansonsten kann ich es ja gar nicht angehen. Nur dann fühlt man sich schon mal auf jeden Fall besser, wenn man versteht, warum etwas ist. Ne? Und dann ist natürlich auch eine Heilung.
Ja, genau. Ja. Also man sollte zumindest bestimmte Sachen einfach, man sollte es breit abklären lassen. Wenn es nicht daran hängt, wenn alles in Ordnung ist oder man noch nicht so weit ist oder was auch immer, dann ist es ja gut. Aber man sollte eben das nicht aus dem Blick verlieren. Also dass man, und die Forschung, will ich mal sagen, geht ja auch immer mehr in die Richtung, auch den weiblichen Körper zu verstehen. Der ist nun mal etwas komplexer als der männliche Körper, das muss man einfach so sagen.
Muss ja auch mehr leisten.
Ja, und ja, und da bin ich eigentlich ganz hoffnungsfroh, muss ich dazu sagen, dass Frauen unserer Generation und den Generationen, die nach uns kommen, geholfen wird.
Hoffentlich. Vielen Dank, Vivian.
Ja.
Wir müssen noch mal sagen, also Woman on Fire heißt das Buch, nicht zu verwechseln mit Girl on Fire, auch genau. Ein Film von dir, wenn es nicht schon zu spät ist.
Das habe ich aber nicht gelesen, aber ich hätte es gebraucht. Ja.
Dr. May Sheila Delis.
Delis, genau. Ist eine Klappenbroschüre bei Rowohlt erschienen und der Preis so klein aufgedruckt, dass ich ihn nicht lesen kann. Aber ich glaube, es sind 16 Euro.
Und sagst,
gerne verschenken an alle Freundinnen.
Du sagst, Frauen spätestens ab Mitte 30, kümmert euch um
euch. Genau.
Und um euch. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Dankeschön an Roman und Vivian für diese Buchvorstellung. Woman on Fire war das Buch. Und ihr könnt alle Zettelkästen nachhören online unter radiofrei.de. Eine Woman on Fire, eine Frau mit viel Power zumindest, ist für mich auch Mine. Wir hören den Song einfach so und schaffen danach noch den Einkaufszettel der Woche. Ja, kriegen wir noch hin.
Ich mache große Dinge. Ich frag nicht, wie du es findest. Lass in mein Leben, wer mich wach kriegt. Ich starr dich an, wenn du mich schief ansiehst. Ich esse, bis ich satt bin. Ich bin nicht alt, solange ich nicht krank bin. Ich werd von Wasser high, high, high. Ich weiß, was du nicht weißt, einfach so. Team. Es war schon da, als noch überhaupt nichts ging. Ich wohne in einem Schloss, angemietet 50 Quadratmeter groß. Ich hab von allem nur ein bisschen, ich fühle mich wie King, auch wenn ich's nicht bin. Einfach so,
einfach so, einfach so.
Song für diese Sendung und der letzte inhaltliche Beitrag und der kürzeste, der kommt jetzt. Der Einkaufszettel der Woche. Aus meiner großen Sammlung der gefundenen Zettel, die auf der Straße liegen, habe ich heute einen rausgezogen, gerade eben, während die Musik lief. Und es ist ein rechteckiger Zettel, mehr lang als breit, und scheint von einem Notizblock zu kommen für ein Bier. Hier steht drauf Sternquell seit 1857. Ich vermute, es ist ein Bier. Und jemand hat mit blauem Kuli folgende Notizen auf diesem Zettel gemacht. Kloßmasse, Sellerie, Weißkraut, Zitronengötterspeise. Dann gibt es ein Wort, das kann ich nicht lesen, das ist durchgestrichen, irgendwas mit Sahne, ich weiß nicht genau, darunter Sahnejoghurt. Dann gibt es einen Strich quer drunter und weiter geht's mit Rotwein, Presskopf, Leberwurst, Schinken, Fragezeichen, Knackwurstringel 2. Fische für Platte, Käse für Platte. Und dann drehe ich den Zettel um 90 Grad, weil quer auch noch Wörter hingekritzelt wurden, wo Platz war, nämlich Kaffee, Kassler, Sauerkraut, Taschentücher. Der Einkaufszettel der Woche. Schön, dass Menschen noch Zettel per Hand schreiben, dann kann ich sie finden, wenn die Leute sie verlieren oder wegwerfen und hier ins Radio bringen. Es ist der Anfang, es ist das Ende dieser Song von den Sternen. Er heißt Franzi und Craig und wir haben ihn uns rausgesucht für dieses Tagesmagazin unterdessen. Denn die Sendung für den Donnerstag ist vorüber. Am Mikrofon für euch heute war Christine. Eine neue Ausgabe von Unterdessen hört ihr nächsten Montag dann mit Carsten hier im Studio. Und bis dahin, ja, ihr könnt einfach weiter Radio frei hören, wenn ihr mögt. Wir haben hier gute Musik. Und dann auch die ein oder andere Sendung im Programm, auf die ich hinweisen kann und möchte. Um 13 Uhr läuft heute Play Some Records. Musik nur vom Plattenspieler und von Platte.
Oder am Abend hört ihr um 20 Uhr die Sendung Osmose. In der Sendung versammeln wir Beiträge von anderen freien Radios, deutschsprachigen Radios, Themen, die überregional interessant sind, die wir für euch zusammenstellen. Und um 21 Uhr hört ihr Handmade mit Musik und Künstlerinnen hier aus der Region aus Thüringen. Um 22 Uhr läuft die Sendung Roaming Cats und um 0 Uhr beginnen wir dann den neuen Tag mitten in der Nacht mit Thomas und seiner Sendung The New Noise. Ordentlich Metal auf die Ohren. Ihr könnt das ganze Programm 7 Tage lang nachhören unter radio-frei.de. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch einen guten Tag und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen, denke ich. Tschüss, macht's gut.